Silicon Valley steht für Neuheiten, für Technik, für fancy Startups, die da wie Pilze aus dem Boden schießen. Aber nicht nur, denn unter diesen ganzen Tech-Nerds haben sich auch ein paar gemischt mit rechtem Gedankengut. Darüber spreche ich mit Adrian Daub. Er ist Professor für Literaturwissenschaften an der Stanford University. Ihm ist das aufgefallen. Und ja, man kann sagen, nicht alle Tech-Nerds sind Nazis, aber andersrum kann man sagen, es gibt da so eine elitäre Gruppe, die neuen Rechten sozusagen, die eine starke Verbindung zur Technologiebranche haben. Kannst du uns diese Gruppe mal so ein bisschen näher vorstellen?
Ja, genau. Also es handelt sich wirklich um eine ziemlich kleine Minderheit. Das Gros der Technologieindustrie versteht sich als tendenziell liberal oder liberalisierend. Und diese Gruppe, die sind bewusste Außenseiter, aber kommen eben doch ganz stark aus dem Herzen der Technologiewelt, sind also nicht irgendwelche Randerscheinungen, sondern entspringen eigentlich auch einer Kultur, die eben doch sehr stark mit Silicon Valley vernetzt ist. Es gibt auch immer wieder Fälle, wo deren Ideen und deren Vorstellungen erstaunlich verbreitet sind in der Technologiebranche, selbst in Gruppen und Menschen, die natürlich den Großteil dieser Ideologie total von sich weisen würden.
Du hast gerade gesagt, es ist eine Minderheit, aber lass uns diese Vorstellungen und dieses Gedankengut, lass uns das mal genauer angucken. Wie sehen denn die Vorstellungen aus von denen?
Also es handelt sich generell gesprochen um antidemokratische, antiliberale Meinungen und antidemokratische Ideen. Zum Beispiel eben über die Benachteiligung von Frauen, von Minderheiten. Das wird eben gut geheißen. Es tendiert immer zu sowas fast neofeudalem, neoaristokratischem. Es sind Überlegungen, die, glaube ich, einen gewissen Elitenglauben, wie er ja in Silicon Valley relativ verbreitet ist, verbindet eben mit, sage ich mal, in Silicon Valley eher untypischen, ja, Fehlen von Respekt vor Demokratie.
Hast du ein paar Beispiele für uns, wo man sagen kann, diese Menschen haben ganz konkret aus der Technologiebranche tatsächlich irgendwelche reaktionären Dinge auch tatsächlich schon entwickelt?
Ja, also Peter Thiel ist eben ein Beispiel, der gegen Frauenwahlrecht und so weiter sich positioniert hat, der eindeutig der Pressefreiheit ziemlich, auch praktisch gesprochen, ziemlich kritisch gegenübersteht, der ja Gawker Media in den Konkurs geklagt hat. Oder eben Curtis Yarvin, der unter dem Pseudonym Mensches Moldbug bloggt, ist auch ein Beispiel von jemandem, der eindeutig, sag ich mal, neoaristokratisches Gedankengut und ja, reaktionäres Gedankengut vertritt.
Du hast gesagt, es ist eine Minderheit. Jetzt hast du uns ein paar Beispiele genannt. Wie bist du denn auf diese These überhaupt gekommen? Also wie ist dir das ganz konkret aufgefallen, dass es diese Menschen in der Tech-Branche in Silicon Valley gibt?
Naja, ich denke, Peter Thiel hat viel dazu beigetragen, dass man die Technologiebranche nicht mehr unbedingt nur als tendenziell liberalisierende oder radikal liberale Tendenz in den USA wahrgenommen hat. Aber dazu gehört auch so ein bisschen der Schock der Alt-Right in den USA. Das Internet gehörte lange tendenziell den Linken in den USA. Und der Internetauftritt von rechten Gruppen hatte so eine gediegene 90er-Jahre Netscape Navigator Optik so ungefähr. Und die Alt-Right entspringt ganz eindeutig, sag ich mal, ziemlich avancierten Internetkulturen und bringt eigentlich deren Diskursstrategien in den öffentlichen Raum. Und das hat mich natürlich interessiert, dass sozusagen die Technologieaffinität der Rechten zunimmt und umgekehrt eben auch die Rechten anfangen, eine Sprache zu sprechen, die in Silicon Valley irgendwie verfängt, ne?
Was würdest du sagen, ist genau daran das in Anführungsstrichen Gefährliche?
Naja, einerseits natürlich, dass Silicon Valley eine ganz große Macht hat, dass zum Beispiel eben die Unmengen von Daten, die über uns anhäufen, natürlich, sag ich mal, in den Händen eines radikal-liberalen oder libertären Milliardärs, der nie vorhat, das irgendeiner Regierung zu übergeben, sag ich mal, tendenziell ungefährlicher ist als bei einem, der meint, eigentlich sei ein starker Staat was ganz, ganz Gutes. Umgekehrt geht es aber, glaube ich, einfach darum, dass ich würde fast vermuten, dass Silicon Valley aus diesem Grund ein bisschen auf dem rechten Auge blind sein kann. Also wenn man sich wundert, dass es jetzt in Deutschland weniger ein Problem ist, aber in den USA ein ziemlich großes, dass irgendwie Twitter es nicht schafft, die Nazis endlich mal rauszunehmen aus dem eigenen Angebot. Das hat eben auch was damit zu tun, dass die Rechtsradikalen mittlerweile sehr wohl die Sprache dieser Menschen sprechen und genau wissen, wie weit sie gehen dürfen, wie weit sie gehen können, um eben weiter in diesen Ökosystemen jetzt von, ob es jetzt Reddit oder Twitter ist, um da weiter ihr Gedankengut verbreiten zu können.
Sagt Adrian Daub. Er ist Professor für Literaturwissenschaften an der Stanford University. Und ja, es klang eben schon an im ersten Teil des Interviews. Wenn man Nerd ist, bedeutet das natürlich, dass man sich von den anderen unterscheidet, ja, aber es bedeutet vor allem auch eins, dass man in einer Sache viel, viel besser ist als die anderen, dass man das besser versteht als die anderen. Wie stark spielt dieser elitäre Gedanke hierbei auch eine Rolle?
Also ich denke, das gehört absolut dazu. Der Nerd hat etwas Elitäres, hat aber umgekehrt natürlich auch irgendwas, eine Elite aus Not. Man hat sich gerade in, sag ich mal, in amerikanischen Highschools wahrscheinlich vor den Nachstellungen von Seiten der sportlicheren Schüler schützen müssen und hat sozusagen sich einen Panzer aus Star Trek und Simpsons-Witzen zugelegt oder sowas. Das ist eben genau eine Geste, der eine gewisse Abkapselung dann auch eignet. Ne? Und dem kommen diese Diskurse zum Teil eben stark entgegen. Das ist so ein bisschen ein Mechanismus, durch den sich eigentlich privilegierte, jetzt nicht wohlhabende, aber doch aus der Mittelschicht stammende junge Männer, weiße Männer, irgendwie einreden können, sie seien Opfer irgendwelcher riesigen Verschwörungen, die sie sozusagen um ihr eigentliches Potenzial bringen würden oder sie irgendwie gesellschaftlich marginalisieren würden, nicht wahr? Ob das jetzt unter dem Stichwort Political Correctness läuft oder bei den sogenannten Männerrechtsorganisationen, ob das irgendwelche Feministinnen seien, die sie sozusagen vom Daten abhalten würden oder ihre Videospiele vermasseln würden, nicht? Also es ist in diesem Gestus der Verfolgung des Nerds, die ja, sag ich mal, faktisch auch stattfindet, verbirgt sich schon auch irgendwie so ein ziemlich guter Diskurstrick, mit dem man sich immer sozusagen selbst im Moment seiner allergrößten Macht als total ohnmächtig stilisieren kann. Das hat die Alt-Right perfektioniert, die immer nur auf andere Leute Jagd machen und dann behaupten, man habe sie irgendwie um Rechte gebracht. Und es hat Donald Trump perfektioniert, der auch ständig der derzeit die ganze Welt einäschern könnte, wenn er wollte und es irgendwie hinkriegt, sich als Opfer zu sehen.
Wenn die Leute, die neue technische Dinge entwickeln, reaktionär denken oder zum Teil auch wirklich rechtes Gedankengut haben, habe ich mich gefragt, was bedeutet das dann in der Folge für uns? Also Entwicklung, etwas Neues, Zukunft, das ist ja eigentlich eher so eine paradoxe Vorstellung, dass dann da solche Gedanken im Hintergrund irgendwie mitschwingen. Was bedeutet das für uns in der Folge?
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob da wirklich eine Zukunftsvorstellung dahinter steht oder ob es sich wirklich nur um Ressentiment handelt. Aber es stimmt natürlich schon, wenn solches Gedankengut sich unter denen ausbreitet, die eben doch wirklich, sag ich mal, positiv gestalten, wie unsere Zukunft aussehen wird, das ist nicht ohne.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also, weil es geht ja irgendwie auch in Silicon Valley genau darum, neue Sachen zu entwickeln, neue Technologien zu entwickeln. Und wenn dann eben, ja, auch wenn es eine Minderheit ist, aber da irgendwelche rechten Tech-Nerds Dinge entwickeln und im Hintergrund denken, Frauen und andere Minderheiten haben eigentlich keine Rechte, dann klingt das doch tatsächlich sehr komisch.
Genau. Andererseits würde ich aber, also um das jetzt mal einfach eine steile These zu wagen, würde ich fast behaupten, dass die Ultrarechten, die wirklich zugeben, dass es ihnen darum geht, dass Frauen oder Minderheiten nicht mehr so zu Wort kommen, eigentlich weniger gefährlich sind als der Teil von Silicon Valley, der zwar auch dazu beiträgt, dass Frauen und Minderheiten nicht so viel zu sagen haben, aber sich darüber sozusagen noch belügt. Also ich habe fast das Gefühl, dass so schlimm diese Menschen sind, so gefährlich sie für unseren Diskurs sind und so sehr man sich mit ihnen auseinandersetzen muss, sie sind erstens eine Minderheit und zweitens sind sie eigentlich bewundernswert offen darüber, was sie meinen und was sie wollen. Silicon Valley ist fast gefährlicher, wenn es sich in irgendwelchen Diskursnebel einhüllt, der irgendwie sagt, wir wollen die Welt besser machen für alle Und im Grunde genommen kommen doch unterm Strich nur weiße Männer bei raus, für die es wirklich besser wird. Die versuchen, das sozusagen in der Egalitätsrhetorik von Silicon Valley noch zu präsentieren. Ich halte das für fast gefährlicher. Insofern, man muss ihnen jetzt nicht danken, aber es ist doch eigentlich auch vielleicht relativ produktiv, dass sozusagen diese Tendenz Silicon Valleys, die, wie gesagt, wirklich weiter in den Mainstream hereinreicht, als man meint, auch bei Menschen, die eben politisch mit diesen Rechtsradikalen nichts zu tun haben möchten, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass das sozusagen offen zutage liegt.
Sagt Professor Adrian Daub von der Stanford University. Er hat uns erklärt, wer die elitären, reaktionären Tech-Nerds in Silicon Valley sind und was sie für uns ganz konkret in der Folge bedeuten. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.